Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus und deine ganzheitliche Hormonbalance. Mein Name ist Sandra Langschwert und mir gegenüber sitzt heute Yvonne Pohl. Hallo.
Hallo Sandra.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klarheit. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich tue mir mit Klarheit manchmal schwer. Warum? Wenn ich klar bin und meine Bedürfnisse kommuniziere, wird mir dann oftmals vorgeworfen, ich sei egoistisch, herrisch, bossy. Wenn ich es nicht tue und auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nehme, dann wird mir wieder vorgeworfen, ich sei zu empathisch und höre nicht auf das, was ich brauche. Bla. Also man hat das Gefühl, man kann es irgendwie nicht richtig machen, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und deswegen haben wir uns überlegt, es wird Zeit, diese Klarheit mal ein bisschen aufzudröseln und darüber nachzudenken, warum das so ist, wie wir es auflösen können und was da vielleicht für einen Unterschied auch gibt zwischen Mann und Frau. Jedenfalls kann ich euch aber sagen, dass diese Klarheit spürbar ist, sehr deutlich spürbar ist, während der Menstruation. Die Yvonne hat beim letzten Mal gesagt, dass die Menstruation gute Phase ist. Meines Erachtens auch, weil das, und vielleicht habe ich das Bild im Podcast schon mal gehabt, für mich so ist zur Menstruation, wenn man Regelschmerzen und Scham und so auf die Seiten gekrampt hat, dass es so ist, wenn man an einem Bergsee steht, kurz nach Sonnenaufgang, raureif auf der Wiese, spiegelglatte Oberfläche. Du stehst an diesem See, schaust hinein und siehst glasklares Wasser. Es ist keine Bewegung erforderlich, sowohl körperlich als auch mental, und du hast das Gefühl, angekommen zu sein. So dieses Wahrhaftige in dem Moment, die Verbundenheit zur Natur, das ist diese Klarheit, I love it. Ich liebe die Menstruation auch sehr, weil ich leider nur für 2 Tage, aber trotzdem diese 2 Tage, diese pure Klarheit sehe und die auch unaufgeregt kommunizieren kann. Mhm. Wenn die Hormone dann so um die Ecke biegen, wird es manchmal nicht mehr unaufgeregt und möglicherweise kommt es dann zu direkt, also an beim Gegenüber. Aber darum wollen wir heute über das Thema Klarheit sprechen. Mhm. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du klar warst, aber eine andere Zuschreibung bekommen?
Oh yes.
Okay.
Ich habe schon öfter oder in meiner damaligen Führungsverantwortung habe ich dann sehr oft mit der Zuschreibung Zuckerbrot und Peitsche.
Oh, leben wir, genau.
Arbeiten dürfen. Ich kann mich noch wirklich sehr gut an eine Situation erinnern, da saßen wir im Taxi, wir kamen von einem Meeting, ich saß dort mit einem Kollegen, den ich auch schon sehr lange kannte, und er hat zu mir gesagt, Yvonne, heute hast du wieder mal die Peitsche rausgeholt. Ich in dieser Situation, hatte damals nicht den Mut, dagegen zu sprechen, und das hat mir schon auch zu denken gegeben, weil das klingt jetzt so, die Peitsche rausholen, also niemand von uns oder ich wollte nicht da jetzt irgendwie jemanden beleidigen, unhöflich sein oder was auch immer man mit der Peitsche signalisiert, ja, dem anderen keinen Raum für eigene Meinungen so zu geben. Ich war meines Erachtens einfach sehr klar. Ich habe gewusst, was ich wollte, ich habe das kommuniziert und bin generell in meiner Kommunikation auch sehr direkt. Und das war mir immer schon wichtig und das sehe ich heute als große Stärke von mir.
Ja, ich kann es 1:1 unterstreichen. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich dann auch eine Frau als Mentorin hatte. Mhm. Und das, was ich von ihr oft, die war nämlich auch meine Vorgesetzte für eine Zeit lang. Und was ich sehr, sehr häufig auch als Feedback bekommen habe von meinen Vorgesetzten, wurscht, ob jetzt Frau oder Mann ist, sie sind so direkt. Mm. Das habe ich in jedem, fucking Mitarbeitergespräch gehört. Und immer haben wir jedes Mal gedacht am Anfang, was ist jetzt das Problem daran? Wenn ich ein Projekt geleitet habe und ich habe es geliebt, Projekte zu leiten, dann war sicherlich ein Vorteil davon, mich als Leitung zu haben, dass ziemlich klar war, was wir machen müssen und was die Erwartung ist, was zu tun ist, wie wir es angehen wollen. Und ja, da habe ich halt einfach nicht lange herumgefackelt. Meine E-Mails waren auch entsprechend kurz. Also ich habe einfach ich würde mal behaupten, ich schaffe es, auf den Punkt zu kommen. Und das ist halt schon auch ein Vorteil, aber nach einer gewissen Zeit habe ich daran gezweifelt und mir gedacht, okay, sollte ich vielleicht blumiger formulieren? Mhm. Sollte ich vielleicht netter sein oder lieb sein, unter Anführungszeichen? Ja. Und nach, also im Nachgang betrachtet, ärgere ich mich so, dass ich das nicht früher erkannt habe und gesagt und quasi dabei geblieben bin und es erklärt habe, was der Unterschied jetzt ist zwischen klar und beleidigend. Oder das, wie du sagst, das ist nämlich so aufgenommen worden teilweise, so diese Direktheit von angriffig.
Ja, ja.
Herrisch, bossy, was ja. auch immer.
Lauter Zuschreibungen im Übrigen, die es für Männer gar nicht gibt.
Ja.
Bossy, herrisch.
Über herrisch habe ich nämlich letztens einmal nachgedacht und mir gedacht, Moment, das kommt ja von Herr. Es ist eigentlich ja eine männliche Zuschreibung und trotzdem negativ gemeint, obwohl ja männliche Führung dann doch auf ein Podest gehoben wird teilweise. Ja. Also sehr schräg.
Ja, ja, bissig.
Ja, ja.
Also das sind dann so diese Zuschreibungen, mit denen man dann konfrontiert wird. Und ich erlebe das auch in der Arbeit mit meinen Kundinnen im 1:1. Genau dieses. Dann wird mir vorgeworfen, ich bin zu direkt. Und wenn ich aber nicht, und so nämlich mit dem, du willst zu viel. Also ich glaube, da schwingt oft dieses mit, wenn du genau weißt, was du willst dadurch, ja, du willst zu viel. Und was willst du uns jetzt erzählen und was willst du uns jetzt sagen, ja? Also die Kundin, mit der ich da, die auch in seinem sehr männerdominierten Umgebung, vor allem mit älteren Männern,
ja.
Also da kommt auch noch das dazu, das ja. schafft schon nochmal eine andere Ebene auch.
Ja.
Und genau diese Zuschreibungen dann und sie dann auch so, wie soll ich jetzt? Und ist es nicht gut, klar zu sein? Und ich glaube, wir dürfen das einfach für uns reframen.
Ja.
Und Klarheit ist ja auch eine Form der Fürsorge eigentlich, weil sie sagt, ich nehme dich und mich ernst. Und sie schafft Orientierung.
Ja.
Und um das geht's, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, egal ob privat oder beruflich, diese Orientierung für sich und für andere zu schaffen durch Klarheit.
Ja. Auch in Freundschaften, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Freundschaften, egal ob jetzt 1:1 oder in einer Gruppe, wo man klar auch sagen kann, wie es einem geht oder was man fühlt oder womit man sich nicht wohl fühlt, sind ja die Besten.
Ja.
Also dieses Weg von dem Blumigen, ja, hilft. Und auch in der Kindererziehung. Ich habe zwar selbst kein Kind, aber ich nehme wahr, ich habe auch einen Bonussohn. Je klarer man ist in dem, was man erwartet, um wieder bei der Erwartung ja. zu sein, desto einfacher für das Gegenüber. Aber ja, es gibt so gesellschaftliche Zuschreibungen, die halt dann, wo man sich denkt, ja, aber wie jetzt?
Und da finde ich, ist ein spannender Schlüssel eben die Empathie und das Mitgefühl in seiner Kommunikation. Weil ich kann klar sein und ich kann, während ich klar bin, empathisch und mitfühlend mit meinem Gegenüber sein. Und ich glaube, das können wir besonders gut auch.
Ja.
Und dann ist das absolut nehmbar und dann ist es extrem kraftvoll für jede Art von Führung und Leadership, weil ich bin klar und ich bin empathisch und mitfühlend. Ich kann mein Gegenüber, und dann kann das mein Gegenüber auch viel mehr nehmen. Und ich glaube, diese Kombination ist einfach eine absolute Superpower.
Voll. Da könnt ihr wirklich auch den Zyklus für euch nutzen. Also wir möchten auch heute darüber sprechen, was auch Hormone machen mit unserem Körper und warum, ich sage jetzt nicht, Frauen die besseren Führungskräfte sind, aber halt anders führen. Und diese, was ich halt bei zum Beispiel Zyklus-Workshops sehr oft erlebe, ist, dass dieses Wissen rund um den Zyklus und die Hormone zu einer Klarheit führt, die Dinge verständlich macht. Und Klarheit bedeutet ja auch, sich selbst gegenüber auch ehrlich zu sein oder zu wissen, wo man selbst gerade steht. Ihr könnt das Ganze, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, auch mit der Archetypenarbeit verbinden. So, wer bin ich heute? Was will ich? Was will mein Körper von mir? Um hier vielleicht auch eine gute Balance zu finden von klar, direkt und ja, vielleicht mit ein paar Schleifchen drumherum, wenn es das Gegenüber gern mit Schleifchen hätte. Aber wir hassen ja alle nichts mehr, als wie jemanden, der nicht auf den Punkt kommen kann.
Absolut, ja.
Gerade in der PMS-Phase, also bitte.
Also. Und deshalb, ich sehe es da manchmal schon so, wenn mir jemand das vorwirft, weißt du, wir sehen ja oft auch dann im anderen etwas, was wir selber auch gerne vielleicht hätten.
Stimmt.
Und ich versuche dann einfach so ein bisschen mein Bild davon zu und so, okay, ich kann das gut und ich kann hier ein Vorbild sein und vielleicht nimmt sich der andere davon was mit oder mein Gegenüber. Und es jetzt weniger dann als Angriff zu sehen oder schon eine Form, mich dadurch auch wieder klein zu machen. Ja. Und das lasse ich einfach nicht mehr zu.
Ja, finde ich gut. Was macht den Unterschied aus? Also warum führen Frauen anders?
Frauen führen anders aufgrund auch von Hormonen. Mhm. Also wir wissen aus Studien, aus der Neurowissenschaft und der Psychologie, dass wir einfach durch hormonelle und neurologische Prägungen, also unsere Hirne, einfach ein Stück anders funktionieren. Das sind nur so ganz kleine Verschiedenheiten. Also da wollen wir jetzt keine riesigen Schubladen damit aufmachen. Aber, und ich meine, wir sind ja hormonelle Wesen, allein der Zyklus, das prägt uns ja und das prägt auch, was habe ich mal gelesen, zum Beispiel den präfrontalen Kortex, die Entwicklung davon prägt das und dort sind halt viele Dinge angesiedelt, wie zum Beispiel, ich glaube, die Entscheidungsfreudigkeit, das strategische Denken, die Selbstkontrolle, die Impulskontrolle, Verantwortungsbewusstsein. Und das ist bei uns stärker ausgeprägt. Das heißt, in diesen Dingen da haben wir vielleicht einen Hang dazu, das besser zu machen oder stärker da drinnen zu sein. Und das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Aspekt, weil es zeigt, das ist jetzt, natürlich hat auch viel Sozialisierung damit zu tun, kein Ding, aber dass es schon zeigt, so wir reden jetzt von Female Leadership oder so, wir reden da jetzt nicht von irgendwas weich, was, also wir waschen das nicht weich, sondern wir bringen Frauen wie Männer und jedes Individuum eigene Fähigkeiten mit und um die geht's. Und die auszuleben brauchen wir ja für Vielfalt.
Ja.
Und die brauchen wir wiederum für unsere heutigen Zeiten.
Oh ja, und ich muss schmunzeln beim Thema Impulskontrolle. Weil, wenn du dir so manchen, ich könnte jetzt ein schwieriges Wort sagen, Führer in dieser Welt aktuell anschaust, fragt man sich schon, ob die irgendeine Art von Impulskontrolle haben und ob es da nicht ganz stark ums eigene Ego geht. Hier auch bitte, wir bedienen ja natürlich auch teilweise Schubladen. Nicht jede Frau, nicht jeder Mann oder jeder Mensch ist so, wie wir es beschreiben, sondern wie in der Zyklusarbeit ist es auch so, dass es natürlich Häufungen gibt, sagen wir es einfach einmal so, und wir uns an dem orientieren. Das heißt aber nicht, dass das, was wir hier auch verzapfen, so die allgemein gültige Wahrheit ist, sondern eine Kombination aus unseren Erfahrungen mit uns selbst, aber auch mit Kundinnen, mit der Welt. Ich meine, dass wir in einem Patriarchat leben, well, ist halt einfach so, dass in Unternehmenskreisen viel, 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 viel weniger Frauen in Vorstandsebene arbeiten als Männer, ist auch ein Fakt, hatten wir beim letzten Mal schon. Und da stelle ich mir schon oft die Frage, was wäre, wenn? Also wie wird ein Unternehmen oder eine Welt funktionieren, wenn wir hier zumindest ein 50-50 hätten? Hm. Wenn es... Ich meine, Angela Merkel ist auch oftmals kritisiert worden dafür, dass sie keine Emotionen gezeigt hat. Wo ich mir denke, Herrst, seid doch einfach einmal froh, dass eine Politikerin mit solcher Macht, über Macht werden wir beim nächsten Mal noch reden, diese Impulskontrolle auch hatte.
Ja.
Also warum wird es in der Form, da kann man glaube ich auch ganz viel analysieren, hobbypsychologisch, nicht oder nicht, also schon gewertschätzt wurde. Ich glaube schon rückblickend hat man diese Merkel-Zeit extrem wertgeschätzt, wenn du das vergleichst mit dem Jetzt, weil halt Stabilität auch dran hängt, finde ich. Aber da gibt es halt so Riesenunterschiede in der Bewertung.
Und das ist ja auch ein spannender Aspekt, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, eben die Emotion. Wird ja vielen Frauen oft vorgeworfen, du bist dann zu emotional oder wie auch immer. Und ich sage dann immer, ist doch großartig, dass jemand die Emotion auf den Tisch auch dazulegt, weil die brauchen wir ja auch in unseren Entscheidungen. Und wir wissen schon, eben Impulskontrolle und so, viele Frauen sind da schon, also es geht ja darum, die Emotion zu spüren, sie wahrzunehmen und dann kontrolliert damit umzugehen. Ja. Und das können, glaube ich, viele Frauen, also wenn wir uns wieder männliche Politiker anschauen, bin mir nicht sicher, wer es jetzt besser kann. Und um das geht's auch nicht, aber das, glaube ich, darf man auch wertschätzen und zu sagen, das, was jedes Individuum und eben auch viele Frauen auch durch diese weibliche Biologie, die Intuition, die emotionale Intelligenz, ja, das Verantwortungsbewusstsein, diesen Weitblick, den viele Frauen auch haben, dass wir das ist einfach eine Exzellenz, die wir mitbringen und die es genauso braucht wie das, was wir bis jetzt eben kennen und als im Business anerkannt wurde für gute Eigenschaften, dass es das einfach beides braucht. Ja. Und ich glaube, um das geht's. Und genau, das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Aspekt und hat eben viel mit Hormonen und so. Und dann macht es ja auch Sinn. Also wenn man, jeder Körper funktioniert ja anders. Ja. Wir wissen ja auch, dass Frauen und Männer unterschiedlich mit Stress umgehen oder dass das auch unterschiedliche Auswirkungen hat. Und dann wiederum individuell.
Ja.
Und das heißt ja, wenn man das sich so vorstellt, es muss ja ganz individuell am Ende sein.
Ja. Und trotzdem für eine Gesellschaft funktionieren.
Ja.
Weil du Hormone und so weiter gesagt hast, das ist echt ein nicht zu unterschätzender Faktor im Leben für die Selbstführung, für Führung auch im Unternehmen. Sei es jetzt wenn es darum geht, dass ich in einer Führungsposition bin oder halt ich geführt werde auch. Ganz egal, wo ihr steht. Es macht ja, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Mann und Frau biologisch betrachtet unterscheidest, ist der Mann schlicht und ergreifend in diesem 24-Stunden-Rhythmus verhaftet. Das ist einfach so. Der geht mit Sonne 24 Stunden. Die Frau mit ihren hormonellen Schwankungen, die von Mutter Natur gewollt sind. Wir sind alle, Frau und Mann, hormongesteuert in einem sehr positiven Sinne, weil unterm Strich das Ziel von Mutter Natur ist nicht, KI zu entwickeln, sondern die Art zu erhalten. Ist vielleicht manchmal zu hinterfragen aktuell, aber das ist biologisch das, was Mutter Natur gerne hätte. Die Fruchtbarkeit steht im Zentrum. Und damit es funktioniert, müssen wir Frauen durch diesen 28 und Anführungszeichen Tagezyklus mit dem Mond gehend durch. Und da ist diese riesige Diskrepanz, die wir auch im Crashkurs letztens besprochen haben, dass die Leistungsgesellschaft mit dem 24-Stunden-Rhythmus funktioniert. Mhm. Du musst jeden Tag leisten, immer das gleiche 9-to-5-Job. Aber der Körper einer Frau so nicht funktioniert. Das geht sie von vorn bis hinten nicht aus. Du kannst in der Follikelphase das leisten, was ein Mann in seinem 24-Stunden-Rhythmus leistet. Nach dem Eisprung geht's mit den Hormonen in eine komplett andere Richtung, wo die Intuition stärker wird, wo auch möglicherweise Wut, Frust, aber auch Trauer stärker wird. Warum? Weil wir mehr spüren, weniger denken, mehr spüren, uns da aber schwer tun, das zuzulassen, und das Spüren führt aber dazu, finde ich, dass man emotionaler auch wird. So dieses, kriegst du schon wieder eine Tage? Ich hasse diesen Satz, aber das ist ja das Resultat daraus. So diese, die Antwort der Gesellschaft oder des Patriarchats, keine Ahnung, auf diese Situation, mit der man nicht umgehen kann. Die Gesellschaft kann mit Frauen, die ihre Wut ausleben und sagen, heute bin ich anders als vor einer Woche, nicht umgehen, weil es eine vermeintliche Destabilisierung ist. Raus aus diesem, alles gleich, jeden Tag, 24 Stunden, hin zu etwas viel mehr Fließenden. Und das ist schon auch, finde ich, ist eine große Herausforderung auch zum Thema Führen. Also ich habe das dann damals schon sehr, sehr stark wahrgenommen, meine zyklischen Schwankungen. Tut nicht jede von uns und muss man auch nicht, aber das war eine riesige Herausforderung.
Ja, ja, und ich glaube, um das geht es eben, diese emotionale Intelligenz, die bei Frauen, glaube ich, sehr stark ausgeprägt ist, ja. Dieses Verantwortungsbewusstsein, das wir mithaben und dieses Vorausschauen, der eben durch ja auch diese Phasen, sagst du ja selbst immer, während der Menstruation nimm dir die Zeit und du reflektieren, ja, das siehst du. Also allein durch diese Phasen, wenn man das nützt, das in Kombination ist ja genau das, was wir ja jetzt auch in so Zeiten von Krisen, wo es viel Komplexität gibt, wo wir genau diese Exzellenz auch brauchen.
Ja.
Und das sehen wir auch in Unternehmen. Da wird oft in der Krise dann die Frau ans Ruder gesetzt. das ist dann natürlich, also das immer wieder, man kann es dann nicht richtig machen.
Ja.
Und das hat auch Gründe, weil viele Frauen das einfach gut managen können. Ja. Und also wir sind ja allein durch unsere vielen Rollen im Alltag, Mutter, Freundin, Tochter, all diese Sachen, die da zusammenkommen. Wir haben ja so viele Fähigkeiten, die es dann gerade in stressigen, komplexen Krisensituationen braucht, da die Ruhe zu bewahren und zu wissen, was ist der nächste Schritt.
Ja, und Wir wollen übrigens diese Kompetenzen natürlich keinem Mann absprechen.
Nein.
Also es gibt Ausnahmen, aber die sind noch nicht die Regel, habe ich das Gefühl, leider.
Und es geht ja um die, auch so ein bisschen eine Schwerpunktverteilung, sage ich jetzt mal, in der großen Masse. Wie gesagt, dann geht es ja immer um Individualität und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, Führung ist dein Weg. Es ist nicht der eine, die Frauen so und Männer so, sondern es ist dein Weg. Es geht darum, was aus dir herauskommt und wie du das umsetzt in deinen Führungsalltag. Es ist dein Weg. Genau, also das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb braucht sie aber dieses Miteinander. Und deshalb muss es auch, und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig zu sagen, in diesen Strukturen, in denen wir leben, also auch Männer möchten auf ihre Art führen und oft wird ihnen das nicht erlaubt, weil auch ein Mann hat ein Führungsbild, mit dem er arbeiten muss, ein sehr traditionelles. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, ja, dass für beide gilt, dieses mein Weg in der Führung zu finden und nur dann können wir Vielfalt leben.
Ja. Punkt. was ich da noch anschließen mag, ist nämlich, weil du auch die Krise angesprochen hast und also ja, wir sagen, es schließt niemanden aus, aber solange wir nicht zumindest bei einem Gleichgewicht sind in der Verantwortung oder in dem, wie die Rollen von Frauen auch in der Gesellschaft wahrgenommen werden, müssen wir unseren Finger draufhalten und sagen, es braucht mehr feminine oder ja Führungsqualitäten, weil gerade in Krisen, also was passiert, finde ich, in Krisen und ich war damals, und das war eine Riesenkrise, als Corona über uns hereingebrochen ist in dieser Führungsposition, 2 Jahre. Und dann kam auf einmal Lockdown in einem Unternehmen, wo wir noch nicht 100% digitalisiert waren, sondern am Weg dahin. Und du hast am Anfang nicht an Arbeit denken können. Das hat dann Bauch bicken können in der Kulturbranche ab Lockdown. Ich meine, was willst du auch machen? Du kannst nichts machen. Mhm. Und dann ein Unternehmen in die Digitalisierung von heute auf morgen mit Fingerschnipsen zu führen, huha, ja, vor allem eine Holding mit 14 Untergesellschaften ist eine große Herausforderung. Und zurückblickend betrachtet haben wir monatelang nichts anderes getan, als Emotionen zu managen. Mhm. Und da muss man schon sagen, habe ich es sehr geschätzt, mit Frauen zusammenzuarbeiten, die einfach dann auch gesagt haben, vergiss die Aufgaben, wir kümmern uns einfach darum, dass wir, also Informationen liefern, ja, aber ein Gefühl von Sicherheit geben, den Raum öffnen für alle Bedenken, für alle Emotionen, die da sind, weil sonst kann keine Leistung entstehen.
Ja.
Und deswegen, ja, dieses in der Krise auf die Qualitäten auch zu setzen, die hormonell bedingt möglicherweise auch sind, ist das Schlaueste, was man als Unternehmen eigentlich machen kann.
Ja.
Nur halt in der Situation dann erst darauf zurückzugreifen, ist ein bisschen blöd, weil dann hast du eine Unternehmenskultur, die aufgebaut ist auf diesen maskulinen Führungseigenschaften, wo es um Härte unterm Strich auch geht, wo es um Leistung geht und kaum angesprochen wird, wie geht's dir eigentlich?
Ja.
Ist halt auch schwierig.
Total. Und hier auch ganz wichtig, das müssen wir alle lernen. Weil ich habe es letztens lustigerweise einen Podcast gehört und da hat eine Frau gesagt, sie war dann die, wo alle immer gekommen sind, Männer, um über ihre Themen zu sprechen. Und sie hat so viel Zeit damit verbracht, dass sie für ihre anderen Tätigkeiten wenig Aufgaben hatte, weil die sind nicht zu ihrem direkten Vorgesetzten gegangen, sondern zu ihr.
Mhm.
Deshalb müssen wir es auch alle lernen. Und auch hier können wir Vorbilder sein, indem wir es leben und anbieten und genauso aber auch, also wenn ich mit Männern in der Führung arbeite und so, da geht's ganz viel um Beziehungsarbeit, um Emotionen, um Bedürfnisse zu benennen und da schauen alle mal mich mit großen Augen an, wie jetzt mit Bedürfnissen, ja, und letztens zum Beispiel hat auch einer gesagt, das erste Mal, dass ich mir über meine Bedürfnisse Gedanken mache und ich habe mir gedacht, ja, cool, cool, dass du es machst und ja, das ist ungewohnt, weil dass wir in der Arbeit über Bedürfnisse sprechen, ist ungewohnt, aber so funktioniert auch Konfliktmanagement.
Ja.
Wir brauchen diese, wir müssen diese Gefühle und diese Bedürfnisse, wir müssen wissen, wo es fehlt, was uns fehlt, wie wir gewisse Dinge uns erfüllen können, was wir uns überhaupt erfüllen wollen. Und dann funktioniert auch dieses Miteinander. Und das dürfen wir aber alle wieder lernen, über das zu sprechen, und zwar Frauen wie Männer.
Ja. was, wie du, mir ist ein Bild gerade eingefallen oder ein Vergleich, wo ich schmunzeln muss, weil ich aus Werbung und Kommunikation komme. Im Marketing ist es ausgesprochen wichtig und klar. Da geht es immer darum, zuerst herauszufinden, welches Bedürfnis könnte die Zielgruppe haben. Mhm. Ich meine, Apple hat sich nichts anderes überlegt, als Bedürfnisse zu kreieren, dass man auf einmal das Gefühl hat, ich brauche dieses Ding, da war ganz klar. Das heißt, der Verkauf und die Werbung funktioniert darüber, aber wenn es ums Beziehungsmanagement geht oder in der Unternehmenskultur, wird das oftmals hinten angestellt, weil es oft, also fast immer, um Leistung geht, um irgendwas, was man messen kann mit Zahlen.
Ja.
Und das, puh.
Und ich finde, der Aspekt, den du gesagt hast, Emotionen auch im Raum stehen zu lassen oder überhaupt zuzulassen, ein ganz, ganz wesentlicher. Man muss nicht immer dann alles gleich gut reden oder wegreden oder was weiß ich, sondern gerade in so Krisenzeiten gibt es, die Leute sind unsicher, man hat Angst. Und das ist, also das kann man ja nicht wegreden, ja, sondern das braucht irgendwie einen Platz. Und dann gilt schon wieder, das auf das, was wir selber in der Hand haben, zu lenken. Also immer so dieses, wo können wir selber was tun und wo können wir selber uns was Positives quasi auch für uns wieder verändern. Also da schon den Blick auf das wieder zu lenken. Aber in erster Linie auch diese Emotionen da sein zu lassen, ja. Und ich finde, das funktioniert ganz gut mit dem aktiven Zuhören. Das ist so eine Übung, die ich immer mache. Und das sind wirklich Aha-Momente.
Magst du kurz erklären, was das heißt?
Sehr gerne. Also das aktive Zuhören heißt, dass man wirklich der anderen Person aktiv zuhört. Also oft sind wir in Gesprächen, du sagst etwas und ich bin ja schon im Kopf beim Antworten. Ah ja, der, das kenne ich auch. Ja, voll, die Erfahrung habe ich auch. So. Also in dem Moment höre ich dir nicht mehr aktiv mit vollem Bewusstsein zu. Mhm. Und im aktiven Zuhören üben wir tatsächlich, dass man das eine spricht und der andere, dessen Aufgabe ist es nur zuzuhören und du paraphrasierst, du fragst nach, du verbalisierst Emotionen, ich merke, das hat dir total Freude bereitet, so in die Richtung. Und ansonsten machst du nichts, du gibst keinen Ratschlag, keinen Ratschlag. Das ist ganz schwierig für viele, viele, viele. Weil wir das auch so gewöhnt sind. Und vor allem bei Emotionen, die wir also negativen Emotionen, sind wir es gewöhnt, dem anderen, wir wollen es nicht im Raum stehen lassen.
Ja.
Und dann schnell diesen Ratschlag zu geben, damit du es nicht fühlen musst und damit ich es auch nicht aushalten muss.
Mhm.
Und auch hier habe ich letztens eine Studie gelesen, dass da auch bei Männern das noch viel stärker ist, weil sie das nicht sozialisiert sind, da eben das auszuhalten dann, sondern das muss weg.
Ja.
Das muss weg. Und dann schnell im Ratschlag drinnen sind.
Mhm.
Und das eben im aktiven Zuhören wirklich bewusst sich zu nehmen, ich höre nur aktiv zu, ich unterstütze die Person dabei, auch sich selbst zu hören, weil du wiederholst ja Sachen und paraphrasierst. Und ich lege nichts von mir auf den Tisch dazu.
Mhm.
Und das kann man 5 Minuten machen, man kann es 10 Minuten machen und es verändert so viel in der Beziehung miteinander, weil plötzlich wirst du wirklich gehört.
Ja.
Und wenn ich die Übung mache, sagen alle so, boah, es war so schön, dass mir mal jemand so zuhört. Und ich bin dann auch auf Lösungen gekommen, weil ich habe immer weiter geredet.
Ja.
Und der andere hat mich nur unterstützt im Reden.
Ja.
Und das kannst du in der Beziehung machen, das machen wir auch in der Beziehung, auch aktiv, wirklich sagen, 10 Minuten du, 10 Minuten ich. Ein Thema zum Beispiel, ja, ein Thema, wo man sich vielleicht auch nicht einig ist. 10 Minuten du, 10 Minuten ich. Das kann man im Unternehmen großartig machen, wenn man mal wissen will, um was geht's eigentlich? Was ist das Ding? Ja, erzähl mir davon.
Ja.
Und das macht ganz viel in der Beziehung und öffnet wirklich Tore und braucht nicht viel Zeit und viel Know-how. Es geht einfach darum, präsent zu sein, ja, und nichts von sich auf den Tisch zu legen und diese Ratschläge zurückzunehmen. Und wir machen das mittlerweile sogar in der Freundesgruppe. Also so dieses, jemand erzählt etwas aus seinem, was auch immer, was er gerade erlebt hat, was vielleicht gerade schwierig ist.
Ja.
Und wir fragen nachher oft wirklich so, möchtest du einen Ratschlag oder wolltest du einfach angehört werden?
Mhm.
Und wir kennen es ja von uns, ja. Sogar die Wissenschaft zeigt, Ratschläge bringen der Person mehr, die sie gibt, als die sie bekommt. Also das kann man messen. Und hier wirklich mal die Wahl zu haben, zu sagen, nein, ich wollte es einfach nur erzählt haben und dass mir jemand zuhört. Und das verändert extrem viel. Und es ist schwierig, aber gebe ich meinen Leuten in den Trainings auch immer mit. Und sie erzählen mir nach auch immer so, ja, boah, also auch zu Hause und so, da tut sich was.
Das ist gleich eine Übung, die wir euch mitgeben. Ja. Und ich kann es selber sagen, wir haben das auch in der Beziehung mal längere Zeit gemacht. Es ist super schwierig. Es ist unfassbar schwierig. Auch jetzt, ja, weil wir haben ja auch ein Konzept für die Podcast-Folge und du sprichst 7 Themen an und ich denke mir, nein, bleib dabei und parallel läuft auf der anderen Gehirnhälfte quasi so, das könnte ich noch und das. Also wir sind so konditioniert, weil wir das Gefühl haben, es muss immer weitergehen und wir dürfen den roten Faden nicht verlieren und so weiter und so fort. Aber dieses Zuhören, und das passiert ja auch, wir sitzen in einem Raum, wo ich sehr viele TCM-Anamnesen auch mache. Und ich musste mich am Anfang davon lösen, dass nach einer TCM-Anamnese man nicht mit 37.000 Tipps rausgeht, schon. Das passiert erst im Nachgang, sondern das sind 1,5 Stunden, wo die Frau sitzt und Fragen beantwortet. Und ich höre zu und frage nach. Und manchmal erkläre ich Dinge, ja, aber das Feedback ist dann, liebe Grüße an alle Kundinnen, die mir das auch schon erzählt haben, so, wow, ich habe da jetzt einfach einmal 1,5 Stunden über mich geredet, jemand hat nachgefragt, ich habe einmal Dinge erkannt und gesehen, mal so im Zusammenhang, und das ist so erleichternd, ja, auch.
Voll, und das ist ein Riesengeschenk und das können wir ganz einfach jemandem schenken.
Ja.
Und das finde ich so schön daran. Ja. Und auch im Arbeitskontext und im Kontext von Führung ist das was wir so. Und ich sehe das schon noch immer, das spiegelt sich ja dann auch. Also ich sage immer so, wir müssen den anderen hören und sehen, damit er auch uns hören und sehen kann. Das heißt, auch hier gehen wir als Vorbild vor und es wird in den meisten Fällen, natürlich nicht in allen, aber in den meisten Fällen kommt das dann auch zurück. Weil das Gegenüber nimmt das ja mit und, ah, okay, ja, und so können wir wieder mehr zueinander finden und Beziehungen stärken. Und um das geht's ja in der Führung. Ja.
Im ganzen Leben, nicht? Weil wir wollen ja auch dazugehören und
ja,
so.
Ja, absolut.
Wo du, mir ist eine Erkenntnis gekommen gerade, die ich so noch nicht hatte. Also es ist auch eine Coachingstunde für mich irgendwie. weil ich ja immer noch sehr häufig zerpflücke, warum es zu diesem Burnout gekommen ist. Also warum habe ich 1,5 Jahre nicht geschaut, also das nicht überrissen, dass ich nicht gut schlafe und der Tinnitus immer intensiver wurde, warum hat es so weit kommen müssen? Und ich glaube, es sind immer mehrere Faktoren, wissen wir eh, aber dieses aktive Zuhören ist wahrscheinlich eins der Dinge, die mir am meisten gefehlt hat. Wenn du in Schurfixe sitzt und in einer Zweiersituation, du das Gefühl hast, der andere hört mir nicht zu. Bei fachlichen Themen. Es wird aufs Handy geschaut, es wird zwischendurch telefoniert und es ist nicht einmal eine halbe Stunde möglich, konzentriert zu zweit oder zu dritt oder weiß ich nicht, zu sprechen, dann tut das was mit einem.
Ja.
Einmal denkt man sich, ja, okay, war einfach scheiße. Mehrmals, das macht einem so klein mit Hut, also so, also, du passt durch die Tür, schlitzt durch im Grunde genommen nach dem Gespräch. Und das ist auf ganz vielen Ebenen so, nicht nur beruflich, sondern eben auch privat. Und dieses nicht gesehen und nicht gehört werden führt zu Frust.
Ja.
Und da wird man dann irgendwann grantig und da fängt man dann an, wütend zu werden und halt, ja, leidenschaftlich emotional. Aber das ist wie in der Zyklusarbeit generell, diese starken Emotionen, die da um die Ecke biegen und dann vielleicht Symptome verursachen, sind ja nur ein unerhörtes, unerfülltes Bedürfnis.
Richtig. Ja, genau, das ist gerade der Punkt, das Bedürfnis, und um das geht, sich auch in dieser Situation zu fragen, was ist das Bedürfnis, wenn mir jetzt nicht zugehört wird, das bei mir nicht gestillt ist, und damit dann ins Gespräch zu gehen, ja. Also auch wenn du es dann ansprichst in der Situation, nicht nur zu sagen, hört's mir zu, sondern zu sagen, mich macht das gerade wütend oder traurig, wenn ihr mich nicht zuhört, weil mir ist gegenseitiger Respekt total wichtig, und das zeigt sich für mich, indem wir uns gegenseitig zuhören. Deshalb bitte ich euch in Zukunft, mir zuzuhören. Da sind wir jetzt in der gewaltfreien Kommunikation, ja. Mhm. Und die startet immer mit Gefühl und Bedürfnis, weil wir uns nur über Bedürfnisse auch finden, nicht über Positionen.
Ja.
Sondern mein Bedürfnis, dein Bedürfnis, wir legen beides auf den Tisch, und wo finden wir uns? Mhm. Und deshalb auch hier in der Situation, die du geschildert hast, sich überhaupt zu fragen, warum stört mich das so? Also, weil jemanden anderen stört es vielleicht nicht.
Ja.
Das darf man nie vergessen.
Ja.
Und dann daraufhin dieses Gespräch zu führen und sagen, hey, mir ist Zuhören total wichtig, weil dadurch zeigst du mir deinen Respekt oder deine Anerkennung an meine Kompetenz. Und das zu verbalisieren, dann wirst du oft hören, ah, okay, das, ich weiß, dass du, ich finde dich total kompetent, das will ich dir ja nicht zeigen.
Mhm.
Und um das geht's auch. Das ist dann so der nächste Schritt dahin, ja.
Ja. Magst du noch ganz kurz gewaltfreie Kommunikation? Gibt's halt, ich finde die Bezeichnung ja ziemlich...
Ja, schwierig. Ja, schwierig, schwierige Bezeichnung. An sich funktioniert sie praktisch so, dass sie, also nach Marshall Rosenberg auf 4 Schritten, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte.
Mhm.
Also zuerst kommt die Beobachtung, wirklich wie eine Kamera. Was beobachte ich nicht? Mhm. Was beobachte ich? Wir sind sehr oft schnell im Judgment drin. Also ich sage nicht, du hast mich unterbrochen, sondern ich sage... Du hörst mir nie zu und unterbrichst mich ständig und bist unhöflich.
Mhm.
Also Beobachtung, dann eben das Gefühl, was macht das mit mir? Mit mir. Bedürfnis, welches Bedürfnis ist hier von mir nicht gestillt?
Mhm.
Und dann im vierten Schritt eben der Wunsch.
Mhm.
Also so wie ich vorher gesagt habe, sozusagen zu beobachten, du hast mich im letzten Meeting 2-mal unterbrochen, das frustriert mich, weil das bei mir das Gefühl macht, dass du oder dass ich da meine Kompetenz nicht zeigen kann und mir gegenseitiger Respekt sehr wichtig ist, ich bitte dich, in Zukunft mich aussprechen zu lassen. Auf so einen Satz hin wird niemand sagen, okay, ja, jetzt sei nicht so oder,
ja.
Weißt du, vielleicht kommt sowas auch am Anfang, damit muss man halt immer rechnen, aber du machst bei dir auf, weil du sagst, was macht es mit mir, wenn du das Verhalten zeigst, was tut das mit mir? Und das ist der Riesenunterschied.
Ja. Es kann dir niemand absprechen.
Und dann muss auch der andere, und du öffnest dich dadurch, das ist das immer wieder in einem Vorbild, du öffnest dich, du zeigst dich verletzlich, weil du zeigst dein Bedürfnis, dein Gefühl, du verbalisierst es sogar.
Ja.
Aber darüber können wir eine Lösung finden.
Mhm.
Und darüber können wir uns einfach finden. Und du bist nicht gleich in der Bewertung und im Judgment und im Vorwurf, weil dann funktioniert es nicht.
Mhm.
Und natürlich reden wir hier von, also es gibt immer Grenzen, ja.
Ja.
Ich rede hier von normalen Situationen. Genau.
Da fällt mir tatsächlich ein, weil du sagst, wenn wir sagen, es kann dir niemand absprechen, das klingt alles immer so fein und nett und schön. Ich habe mir aber an Arztsituationen erinnern müssen. Also wir erleben es alle regelmäßig, dass wir sagen, wir haben Schmerzen oder wir fühlen uns so und so und nicht ernst genommen werden. Also das, was wir hier skizzieren, ist natürlich eine heile Welt und heißt auch trotzdem nicht immer, dass es immer funktioniert. Im Unternehmenskontext meistens schon, weil man sich da anders begegnet. Aber natürlich kann es auch passieren, dass du trotzdem nicht ernst genommen wirst, bei Arzt zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Aber hier in die Selbstführung zu gehen und zu sagen, okay, dann suche ich mal wen anderen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn dich jemand in deinen Bedürfnissen nicht ernst nimmt, da musst du eine andere Konsequenzen ziehen.
Ja.
Und auch in der Situation, die wir jetzt gesagt haben, natürlich wird es auch passieren, dass da jemand auch sagt, habe ich so nicht gemeint oder wie auch immer sich rausredet, ist ja in Ordnung, aber du bist zu dir und deinen Gefühlen gestanden und deinen Bedürfnissen und das macht Klarheit.
Ja.
Und das sind wir wieder bei der Klarheit und Klarheit gibt Orientierung.
Ja.
Was ist der Yvonne wichtig? Ja, was ist der Sandra wichtig? Und so können wir wieder unsere Beziehung ja viel einfacher aufbauen, als wenn wir das nicht voneinander wissen.
Ja. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, das ist so der absolut geniale Bogen zum ganz am Anfang vom Gespräch mit der Klarheit, das vermeintlich oft als direkt oder zu direkt. Klarheit ist direkt, weil da gibt's dieses Mascherl nicht, das herumgeschlungen wird, damit es halt ein bisschen hübscher. Man kennt sich ja nicht aus. Also wenn ihr mit Mascherl kommuniziert, dann kennt ihr euch nicht aus. Und gerade wenn etwas wichtig ist und wenn ihr wollt, dass es gehört wird, dass ihr gehört werdet, dann kommt man nicht drum herum, klar zu sein. Und das könnt ihr üben. Ihr könnt es zu Hause üben. Ihr könnt es mit Kindern üben auch schon. Da ist man tendenziell eh sehr klar in der Kommunikation, weil kleine Kinder, wenn sie nicht dürfen, dann muss man Nein sagen oder muss man das klar und deutlich sagen und erklären. Also versucht es mal heute am besten noch ein Bedürfnis, das ihr spürt, klar zu formulieren, sei es bei der Kollegin oder beim Partner, der Freundin, ruft es wen an von mir aus und sagt, hey, ich möchte das kurz mal sagen, weil es einen Unterschied macht, es zu spüren und zu denken und dann tatsächlich zu formulieren. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein, man denkt sich sehr viel, so, es ist so unfair, weil die, wie du auch sagst, mit der Geschichte von deinem Vorgesetzten, weil du hast die extra Meile bist du gegangen, beim letzten Mal, glaube ich, war das, und er hat es nicht gesehen. Ja, man ist in sich selbst auch verhaftet und man hat mit sich selbst zu viel zu tun und das Bedürfnis des anderen schmecken funktioniert noch nicht.
Nein.
Das heißt, zu üben, klar zu sein und dann sagst du es halt nur zu euch, redet mit euch selbst, ist doch völlig wurscht. Aber versucht, klare Worte zu wählen.
Klare Worte in Rückkopplung mit der Frage, welches Bedürfnis, um was geht's? Eben dieses, lass mich bitte aussprechen, weil mir ist wichtig, dass wir uns gegenseitig zuhören. Das ist für mich wichtig. Mhm. Und so kommt man sich auch immer mehr selber auf die Schliche. Was ist mir eigentlich wichtig?
Ja. Das geben wir euch mit. Und es kann um die richtig einsortierte Gabel im Geschirrspüler gehen oder um die Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten oder umgekehrt mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin. Das heißt, einerseits, wie ganz am Anfang gesagt, also aktive Zuhören mal ausprobieren. Mhm. Ja, das ist vor allem in Beziehungen sehr empfehlenswert. Und eure Bedürfnisse klar zu kommunizieren. Das geben wir euch heute am Abschluss der Folge mit. Eine gibt's dann noch, vorläufig, mal schauen. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann lasst es uns wissen, bitte. Sagt es uns, was wir vielleicht auch damit anstoßen. Und beim nächsten Mal haben wir auch noch ein spannendes Thema. Es geht um Macht. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim klar kommunizieren, beim Zuhören, beim Aktiven und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
Baba.